ARD.
Hallo, ich bin Claudia Drews und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Vor der Küste des Gazastreifens wird ein Pier für Hilfslieferungen endgültig abgebaut. Israels Premier Netanyahu will den militärischen Druck auf die Hamas weiter erhöhen. Und Russlands Außenminister Lavrov kritisiert Pläne des Westens für eine weitere Ukraine-Friedenskonferenz. Das sind einige unserer Themen heute am Donnerstag, dem 18. Juli um 7 Uhr. Die USA schließen einen provisorischen Hafen für Hilfslieferungen an der Küste des Gazastreifens. Damit endet eine Mission, die wiederholt durch Wetterkapriolen und Sicherheitsprobleme zurückgeworfen worden war. Der zuständige Vizeadmiral sagte, der Hafen habe den beabsichtigten Zweck erfüllt. Kritiker beklagen dagegen, über die Anlegestelle seien nicht genügend Hilfsgüter gegen eine Hungersnot in den Gazastreifen gekommen. Ursprünglich sollten 90 Lkw-Ladungen mit Hilfsgütern pro Tag in den Gazastreifen gelangen. Hilfsgruppen monieren auch, dass das Projekt den Druck von Israel genommen habe, mehr Grenzübergänge zu öffnen. Das US-Militär plant nach eigenen Angaben eine alternative Route über den Hafen von Ashdod in Israel. Der Hafen war vom US-Militär von Beginn an als vorübergehende Lösung gedacht. Israels Regierungschef Netanyahu hat in einer Debatte im Parlament seine Kriegsführung verteidigt. Nur durch noch mehr militärischen Druck werde man der Hamas weitere Zugeständnisse abbringen, sagte er. Das sei der einzige Weg, um die Geiseln zu befreien, so Netanyahu. Seine Kritiker werfen ihm vor, die indirekten Verhandlungen mit den Islamisten zu sabotieren, um ein Abkommen zu erzielen. Der israelische Premierminister regiert zusammen mit ultrareligiösen und rechtsextremen Koalitionspartnern, die Zugeständnisse an die Hamas ablehnen. Netanyahu, gegen den ein Korruptionsprozess läuft, ist für sein politisches Überleben auf diese Partner angewiesen. Er wird kommende Woche vor dem US-Kongress zu dem militärischen Vorgehen Israels im Gazastreifen eine Rede halten. Der israelische Oppositionsführer Lapid verlangte von Netanyahu, einem Geiselabkommen zuzustimmen. Falls er das nicht vorhabe, solle er seine Reise nach Washington absagen. Russlands Außenminister Sergei Lavrov hat den USA die Schuld an der Gewalt in Nahost und in der Ukraine gegeben. Das sagte Lavrov am Rande der UN-Sicherheitsratssitzung in New York. Er hat sich außerdem positiv über Donald Trump und kritisch über die jetzige Biden-Regierung geäußert. Der russische Außenminister leitete in den vergangenen Tagen zwei Sitzungen des UN-Sicherheitsrates. Dabei ging es um die beiden großen Konflikte in der Ukraine und in Gaza. Aus New York, Martin Ganselmeier.
Der jetzigen Biden-Regierung warf Lavrov in einer Pressekonferenz zum Abschluss seines Besuchs bei den Vereinten Nationen vor, sie wolle die EU unter die Herrschaft der NATO bringen und außerdem eine neue Aufrüstungsspirale in Europa in Gang setzen. Pläne des Westens für eine weitere Friedenskonferenz zur Ukraine kritisierte Lavrov scharf. Damit werde versucht, um jeden Preis den Selenskyj-Plan durchzudrücken. Ein Rückzug russischer Truppen aus den besetzten Gebieten in der Ukraine komme jedoch nicht in Frage. Russland könne die Menschen, die für eine Rückkehr nach Russland gestimmt hätten, nicht unter die Knute eines Regimes lassen, die alles Russische auslösche. Auch in Gaza sei Amerika unter Biden zu einem direkten Kriegsbeteiligten geworden, weil es Israel Waffen und Munition liefere. Lob von Russlands Außenminister gab es dagegen für den früheren US-Präsidenten Donald Trump. Zwar habe es auch unter Trump Sanktionen gegen Russland gegeben, aber
при Трампі санкції стало більше.
Unter Trump gab es noch Dialog zwischen uns und Washington auf höchster Ebene. Derzeit gibt es keinen Dialog. Noch positiver äußerte sich Lavrov über Trumps Vizepräsidentschaftskandidaten Vance und dessen Ankündigung, nach einem Wahlsieg Trumps die Hilfen für die Ukraine einzustellen. Dem stimme er zu, sagte Lavrov. Es müsse ein Ende haben, dass die Ukraine mit Waffen vollgepumpt werde. Dann werde auch der Krieg in der Ukraine enden.
In Kiew hat Präsident Selenskyj an den Abschuss einer Boeing über der Ostukraine vor 10 Jahren erinnert. Verantwortlich für den Absturz der Maschine MH17 über dem Donbass-Gebiet waren prorussische Rebellen. Das Passagierflugzeug war am 17. Juli 2014 auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur. Über dem umkämpften Gebiet in der Ostukraine wurde die Boeing von Malaysia Airlines von prorussischen Rebellen mit einer Luftabwehr Rakete abgeschossen. Alle 298 Menschen an Bord kamen ums Leben. Internationalen Ermittlungen zufolge war die Rakete von einer russischen Militärbasis über die Grenze in die Ostukraine gebracht und nach dem Abschuss zurückgebracht worden. Vor einem niederländischen Gericht wurden 2 Russen und ein Ukrainer in Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilt. Russland weist jegliche Verantwortung zurück. Schätzungen gehen davon aus, dass in der Ukraine mindestens 80.000 Frauen der Prostitution nachgehen. Auch wenn das in der Ukraine verboten ist, findet Sexarbeit ganz offen statt. Oft muss dazu die Polizei bestochen werden. Unsere Reporterin Andrea Beer war in der Ukraine unterwegs. Sie hat mit Sexarbeiterinnen gesprochen und auch Soldaten getroffen, die die Dienste nutzen, um Stress abzubauen. Und sie hat Wissenschaftlerinnen gefragt, warum immer mehr Frauen der Prostitution nachgehen.
Viele verlassene, teils zerstörte oder verbarrikadierte Häuser säumen die Straßen von Kramatorsk im Osten der Ukraine. Soldaten bestimmen das Straßenbild und auch Oleksiy trägt die Uniform der ukrainischen Armee. In Kramatorsk stationiert, wird er regelmäßig an die Front geschickt.
Gestern oder vorgestern waren die Jungs an der Front und alle sind getötet worden. Es waren 20 Mann und sie sind tot. In einer Nacht. Und das ist nicht das erste Mal, dass uns das passiert ist.
Nach so einem Fronteinsatz müsse man Stress abbauen. Und das ginge am besten mit Sex.
Ich kann jeden Tag sterben. Und wie kann man jemandem verübeln, dass er sich entspannen will, wenn er von der Front zurückkommt?
Prostitution, Zuhälterei und Bordelle betreiben, das ist in der Ukraine verboten. Doch Oleksiy grinst. Für umgerechnet knapp 70 Euro bekäme man alles. In sogenannten Saunen und Clubs, die online erreichbar sind. Oleksiy zückt sein Handy und zeigt entsprechende Apps und Anzeigen.
Keine Vorauszahlung. Von einer Stunde bis die ganze Nacht. Telegram, Viber. WhatsApp.
Telegram, Viber, WhatsApp.
Seit dem Beginn der russischen Großinvasion gäbe es mehr Mädchen und Frauen, die sich prostituieren, konstatiert die Kiewer Anthropologin Dafna Rachok, die den Einfluss des Kriegs auf Sexarbeit in der Ukraine wissenschaftlich untersucht. Einer der Gründe sei schwache soziale staatliche Unterstützung bei Armut, ist sich Dafna Rachok sicher. Oft sind das junge Mädchen oder alleinerziehende Mütter, die gleichzeitig noch Binnenflüchtlinge sind. Eine befahrene, mehrspurige Straße in Kiew. Alle paar hundert Meter stehen Frauen und alles läuft ganz offen ab. Was für Männer hier anhalten, ist mir egal, sagt Alla, eine braunhaarige Frau Mitte 40. Sie zahlen und das ist gut. Jetzt kommen zu uns viele Soldaten. Sie können betrunken sein und haben sich dann nicht mehr unter Kontrolle. Wir tun nichts, mischt sich Tetjana ein. Kannst du dich da beschweren? Am Ende bin ich die Schuldige und nicht er. Der russische Großangriff habe gravierende Folgen, erzählen Alla und weitere Frauen später im Büro von Legal Life Ukraine. Entweder fangen sie dann an zu weinen oder sie reden über die Schrecken. Diejenigen, die aus dem Krieg zurückkehren, sind sehr verkrüppelt, moralisch und körperlich. Aber moralisch, das ist das Schlimmste. Natalia Isaeva hat Legal Life Ukraine gegründet. Eine regierungsunabhängige Organisation mit Anlaufstellen in 16 Städten, die sich für die Legalisierung von Sexarbeit in der Ukraine einsetzt. Aus Sicht von Natalia Isaeva wären Frauen besser geschützt, wenn Sexarbeit in der Ukraine legal und damit entkriminalisiert würde. Kunden würden nicht belangt, doch die beteiligten Frauen bestraft. Überall müssten Polizisten bestochen werden, so der Vorwurf von Natalia Isaeva. Deshalb ist die Polizei Polizei ja auch gegen die Entkriminalisierung. Wenn man nicht ins Gefängnis will, dann muss man sie bestechen. Trotz mehrfacher Anfragen, die nationale Polizei in Kiew gab dazu keine Stellungnahme ab. Soldat Oleksi wird weiter in Bordelle gehen. Gegenüber seiner Ehefrau habe er kein schlechtes Gewissen, sagt er.
Glauben Sie, ich habe ein gutes Gewissen, wenn ich hier Menschen töte? Denn das mache ich, Menschen töten. Welcher Soldat hat denn ein Gewissen? An die Zukunft denken wir nach dem Krieg.
Das war Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.